liebt dich. Amen. Was haben wir gehört? Subjekt, Prädikat, Objekt. Klare Botschaft. Und ich glaube, wenn ich es dabei belassen hätte, hättet ihr sehr gestaunt nach der langen Predigt beim letzten Mal. Und wahrscheinlich wäre es auch die nachhaltigste Predigt aller Zeiten gewesen, die im Barmbek gehalten worden wäre, weil ich glaube, wenn ich euch in 2 Jahren gefragt hätte, hättet ihr die im Originalton wiedergeben können. Und bei welcher Predigt kann man das schon sagen? Aber auch dies ist eine sehr lange Predigt. Keine Angst, nur vom Titel her. Und auch keine Angst, es wird definitiv nicht so lang wie beim letzten Mal. Ich weiß eher, dass ihr die Urgemeinde seid und rechtzeitig nach Hause wollt. Und so wird das auch heute sein. Und auch keine Angst, ich habe nicht vor, mit euch Grammatikunterricht zu machen, auch wenn der Titel das vermuten ließe. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Eine gute Freundin von mir sagt manchmal, entweder hat Gott den Menschen gemacht oder der Mensch Gott. Und ich denke, so drückt sie ihre Unsicherheit aus, ob es Gott wirklich gibt oder ob er nur Einbildung ist. In dieser Aussage, da drehen sich ja Subjekt und Objekt völlig um, je nachdem, was man glaubt. Was man glaubt? Glaube? Was ist das eigentlich? Ist Glaube subjektiv oder ist Glaube objektiv? Und wie viel Glauben braucht man, um letztendlich errettet zu werden? Ganz riesengroßen Glauben, so mittel oder ganz mini? Diesen Fragen wollen wir uns heute etwas nähern. Die Tatsache der Existenz Gottes finde ich nur in einer persönlichen Erfahrung. Die objektive Tatsache der Existenz Gottes finde ich nur durch eine persönliche, also subjektive Erfahrung. Was soll mir das sagen? Stell dir ein Liebespaar vor, wenn du das beobachtest, wie die beiden sich anschauen, wie sie sich berühren, wie sie miteinander lachen, obwohl überhaupt nichts witzig ist. Dann kommst du zu dem Schluss, dass es so etwas wie Liebe gibt. Aber du kannst diese Liebe nicht sehen. Du kannst sie nicht anfassen, du kannst sie nicht auf den Tisch legen. Und dennoch, Liebe existiert. Durch das Liebespaar, das du beobachtest, erkennst du die Existenz von Liebe. Aber die volle persönliche Gewissheit der Realität von Liebe, die wirst du erst dann haben, wenn du dich selber verliebst. Dann weißt du, dann spürst du mit Haut und Haaren und bist dir ganz sicher, Liebe existiert. Gleichermaßen gilt, wenn du Menschen beobachtest, die im Glauben mit Jesus leben, dann kommst du zu dem Schluss, es muss einen Gott geben. Aber die letzte Gewissheit darüber, dass Gott existiert, hast du erst dann, wenn du dich selber auf Gott einlässt. Was heißt das, sich auf Gott einlassen? Da kann man unterscheiden zwischen dem Yeti-Glauben und dem Aspirin-Glauben. Kennt ihr den Yeti? Dieses weiße, zottelige Wesen, das der Bergsteiger Reinhold Messner angeblich im Himalaya gesehen hat? Das ist ungefähr so ein so selten gesehenes Wesen wie das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Und wenn ich dich jetzt frage, glaubst du an den Yeti? Dann kann es sein, dass du als Fan von Reinhold Messner sagst, doch, das kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein Yeti dort im Himalaya gibt. Oder du sagst, totaler Schwachsinn, denn Messner hat bestimmt so wenig Sauerstoff gehabt, als er den gesehen haben will. Ob du jetzt an den Yeti glaubst oder nicht, das wird dein Leben heute, hier und jetzt kein Stück beeinflussen. Der an den Yeti glaubt und der das gerade nicht tut, die leben ziemlich gleich, da gibt es keinen Unterschied. Es beeinflusst ihn nicht. Wenn du eine Umfrage machst, ob die Leute an Gott glauben, dann werden überraschend viele mit Ja antworten. Weißt du, was sie damit meinen? Sie glauben, dass da irgendwo irgendein Gott irgendwie existiert. Das ist Jeti-Glauben. Denn das beeinflusst ihr eigenes Leben hier und jetzt überhaupt nicht, kein bisschen. Der, der auf solche Weise behauptet, dass es Gott gibt, und der, der daran zweifelt, die leben genau gleich. Es hat keinen Einfluss auf ihr Leben. Es macht keinen Unterschied. Das ist Yeti-Glaube. Aber dann gibt es auch den anderen Glauben. Das ist der biblische Glaube, der sogenannte Aspirin-Glaube. Wenn ich dich frage, glaubst du an Aspirin? Was frage ich denn da? Ich frage dann nicht, ob du glaubst, dass diese kleinen weißen Pillen irgendwo im Arzneischrank ihr Dasein fristen und existieren. Wenn ich dich frage, glaubst du an Aspirin, dann frage ich dich, glaubst du, dass wenn du Kopfschmerzen hast und eine dieser Pillen nimmst, dass deine Kopfschmerzen weggehen und du den Tag ganz anders erleben kannst als ohne Aspirin? Dass der Tag viel angenehmer wird? Glaubst du an Aspirin? Und wenn du dann Kopfschmerzen hast und ein Aspirin nimmst, dann lebst du den Tag völlig anders als ohne Aspirin. Und genau das ist biblischer Glaube. Wenn du an Aspirin glaubst, dann lässt du Aspirin etwas für dich tun. Wenn du an Jesus glaubst, dann lässt du Jesus etwas für dich tun. Er darf wirken. Aber frag nicht nur, was kann Gott für mich tun, sondern frag dich auch, was kann ich für Gott tun? So wird es eine Liebesbeziehung und genau so stellt sich Jesus das mit dir vor. Und das führt zu einem weiteren Bild. Nicht dein Glaube bewegt Dinge und Menschen, sondern Gott bewegt Dinge und Menschen. Er ist die Quelle der Liebe und du darfst seine Liebe widerspiegeln. Oft denken wir doch, ein gläubiger Mensch ist ein Mensch, der ganz fest glaubt. Und je fester er glaubt, desto gläubiger ist er. Das ist dann schon fast so eine Art Selbsthypnose. So ein Glaube allein, der bewirkt aber erstmal überhaupt nichts. Biblischer Glaube bezieht sich in erster Linie gar nicht auf den Glauben selbst, sondern auf Gott. Diese Art von Glauben ist notwendig, um gerettet zu werden und um mit Jesus zu leben. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, ein weiteres Bild. Stell dir vor, es ist Winter, das fällt uns bei den Temperaturen ja leicht, und du stehst vor einem zugefrorenen See. Was du nicht sehen kannst, auf der anderen Seite führt ein Fluss in diesen See und dessen Strömung hat das Eis nicht besonders dick werden lassen. Jetzt könntest du sagen, ich sehe, die Oberfläche ist zugefroren. Ich weiß nicht, was darunter ist, aber mein Glaube, der ist groß. Und mit diesem großen Glauben, oder dieser große Glaube, der bringt mich von dieser Seite des Sees auf die andere. Und mit diesem großen Glauben gehst du auf das Eis und brichst ein. Diese Art von Glaube hat dir also nichts genützt. Spulen wir nochmal zurück. Nähern wir uns dem Bild nochmal neu. Du könntest vor einem anderen See stehen, der keinen Zufluss hat, der richtig durchgefroren ist, steinhart. Und da stehst du nun am Ufer und denkst, die Oberfläche ist zugefroren, aber ich weiß doch nicht, was darunter ist. Das Eis hält nie, das trägt mich ganz bestimmt nicht. Ich versuche es trotzdem mit meinem ach so kleinen Glauben und jetzt gehst du mit deinem klitzekleinen Glauben auf diesen See und, surprise, surprise, er hält, du brichst nicht ein, du kommst auf die andere Seite. Warum? Weil das Eis dich getragen hat, es dich trägt. Das Wesentliche am Glauben ist das Objekt, an das du glaubst, nicht der Glaube selbst. Im 1. Korinther 1, Vers 6 heißt es, die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Was ist der feste Grund eures Glaubens? Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Und die Aufgabe eines jeden, also auch deine Aufgabe, besteht darin, genau diesen Schritt zu tun. Die eigenen Füße auf diesen tragenden Grund zu setzen. Darauf zu vertrauen, dass Gott stark ist, fest zu dir steht und dich trägt. Und das tut er. Und trotzdem wagen viele Menschen diesen Schritt nicht oder schieben ihn vor sich her. Sie warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Das macht mich einfach nur traurig. Worin besteht denn das Risiko? Das Eis hält, es trägt dich. Okay, ich kann nachvollziehen, dass jemanden, der noch keine eigenen Erfahrungen mit Jesus gemacht hat, manches subjektiv anders oder gar widersinnig erscheinen muss. Entscheidend ist aber, was tatsächlich passiert. Subjektiv fühlt es sich vielleicht gerade nicht so an, aber objektiv liebt dich Gott in jedem Moment. Subjektiv gesehen verhindert Gott nicht jedes Leid und wird immer wieder mit Vorwürfen dazu konfrontiert. Objektiv gesehen hat er das ganze Leid schon längst und schmerzhaft selbst durchlitten. Frage: Ist es logisch, ein sicheres Boot im Sturm zu verlassen und über das Wasser zu gehen? Ist das logisch? Ist das vernünftig? Ja oder nein? Nein, oder? Ist es vernünftig, seinen einzigen Sohn, den man sich von Gott erbeten hat und endlich bekommen hat, genau diesen Gott zu opfern? Ist das vernünftig? Ist es logisch, eine Armee von 32.000 Mann zu reduzieren, bis nur noch 300 übrig sind und dann mit diesen 300 eine Armee von 400.000 Menschen anzugreifen? Ist das logisch? Nein, das ist es nicht. Das wirkt wie ein Selbstmordkommando, aber es ist geglückt. Ist es logisch, wenn du seit 20 Jahren Fischer bist? Du kennst dein Gewässer wie deine Westentasche. Du kennst quasi jeden Fisch beim Vornamen, hast aber den ganzen Tag gefischt und nichts gefangen. Und dann steht da so ein Wanderprediger am Ufer und sagt dir: Fahr noch mal raus, wirf dein Netz auf der anderen Seite aus, in Ufernähe. Ist das logisch, darauf zu hören und das zu machen? Nein, aber Petrus hat es getan und er hat ein Wunder erlebt. Wunder erlebt man dann, wenn man mit Gott in Beziehung ist, wenn man Gott wirken lässt, wenn man Gott erlaubt, in das eigene Leben einzugreifen. Aspirin-Glauben. Dann wird das Leben zu einem Abenteuer mit Erlebnissen, die einfach nicht mit unserem Verstand in Einklang zu bringen sind, die unsere Erwartungshaltung, unsere Einschätzung, was so alles passieren kann und was nicht, auf den Kopf stellen und unser Vorstellungsvermögen sprengen. Vermutlich würde Jesus vielen Skeptikern unserer Zeit genau das auch sagen. Wenn du wissen willst, ob ich Realität bin, dann lass dich auf mich ein, sagt Jesus. Rede mit mir. Bitte mich, dass ich mich dir zeige. Lies meine Worte, die in der Bibel überliefert sind, und versuch danach zu handeln. Dann wirst du merken, dass ich Schuld vergebe, dein Leben verändern kann und werde, dass ich dich im Alltag nie allein lasse. Versuche nur nicht, mich mit deinem Verstand zu begreifen. Dafür bin ich einfach eine Nummer zu groß. Und obwohl Jesus so eine große Nummer ist, lässt er sich auf uns ein, ist für uns da. Aus dem Geschichtsunterricht weiß ich von vielen Menschen, die wie Gott sein wollten oder die sich so nannten, die Gott sein wollten. Aber ich kenne nur einen Gott, der Mensch sein wollte und es auch wurde, um uns zu retten, um zu retten, was verloren wäre, um Grund in unser Leben zu bringen. Möchtest du diesen Gott kennen, ihn erkennen und von ihm lernen? Das kannst du, denn wir wurden nach seinem Bilde geschaffen. Was passiert, wenn ich in diesen Spiegel schaue? Dann sehe ich mich. Und wenn du reinschaust, dann siehst du dich. Man kann auch jemand mit so einem Spiegel ganz schön blenden. Oder jemanden anleuchten, anstrahlen. Warum? Der Spiegel aus sich selbst heraus kann das nicht. In sich selbst hat er diese Fähigkeit nicht. Er kann das nur wiedergeben, wenn Licht in ihn hineinkommt. Er reflektiert die Lichtquelle, hat aber keine eigene. Und genau so sind wir auch geschaffen. Wir reflektieren. Wir reflektieren Gott, seine Art, sein Wesen. Wir sind geschaffen zu seinem Bild. Wir schauen Gott an und Gottes Art wird sichtbar in uns. Wenn wir Gott anschauen, kommt sein Wesen in unser Leben hinein. Gottes Art färbt ab. Gottes Art prägt. Du kannst nicht mit Gott unterwegs sein, ohne dass es abfärbt. Das geht nicht. Du kannst auch nicht mit einem Menschen unterwegs sein, ohne dass das abfärbt. Und wenn es schon bei Menschen so ist, wie viel mehr dann bei Gott? Das ist unsere Schöpfungsgenetik. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ihn widerspiegeln können. Und davon ist einiges durch den Sündenfall verloren gegangen. Doch jetzt kommt die Botschaft des Evangeliums. Gott selbst wird Mensch, zeigt uns das wahre Bild Gottes, bietet uns an, das Verlorene zurückzugewinnen und Gott in unserem Leben scheinen zu lassen. In dem Moment, wo wir versuchen, aus eigener Kraft zu strahlen und zu leuchten, wiederholen wir nur ständig den Sündenfall. Wir praktizieren dann immer wieder die Ursünde. Ich selbst will im Fokus stehen. Egoismus, Ich-Zentriertheit, ich, meiner, mir, das prägt doch allzu sehr unsere Gesellschaft. Und jetzt kommt Jesus und wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und jetzt kommt die Abfärbung und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist diese Reflexion. Wer Gott liebt, der färbt etwas ab und er fängt an, die Menschen zu lieben, so wie Gott es tut. Weil Gott die Menschen liebt, weil Jesus die Menschen liebt, weil er dich liebt, dich ganz persönlich, nicht allgemein die Menschen, sondern ganz direkt und unmittelbar dich. Wir kommen schon zum Schluss. Surprise, surprise. Wir lesen zwei ganz kurze Gleichnisse aus Matthäus 13. Und zwar sind es die Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der Perle. Und die sind wirklich mini kurz. Und dann lege ich sie noch für euch aus. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Hast du diese beiden kurzen Gleichnisse bisher auch immer so gelesen und verstanden, dass du dieser Mann bist, der den Schatz im Acker oder die kostbare Perle findet? Diese Gleichnisse haben aber eine doppelte Bedeutung. Was für eine Bedeutung haben sie? Eine doppelte. Und doppelte bedeutet zwei. Was ist also die andere Bedeutung? Es geht nicht nur darum, wie Männer und Frauen das Himmelreich finden und alles dafür hergeben, um es zu erlangen, sondern es geht auch um Christus, der alles dafür hergibt, damit Frauen und Männer das Himmelreich überhaupt finden können. Nochmal, es geht nicht nur darum, wie Männer und Frauen das Himmelreich finden und alles dafür hergeben, um es zu erlangen, sondern es geht vor allem um Christus, der alles dafür hergibt, damit Frauen und Männer das Himmelreich überhaupt finden können. Christus ist es, der nach wertvollem Ausschau hält. Er sieht die in Sünde gefallenen Menschen, die sich selbst nicht aus dieser Lage befreien können. Und er sieht auch die Möglichkeiten der Erlösung. Moment mal, verstehst du das? Bisher habe ich immer gedacht, ich, Subjekt, wäre dieser Mann, der den Schatz findet. Und ich dachte, dieser Schatz ist Jesus, das Objekt meiner Suche. Und ich dachte, ich habe Jesus gefunden und ich gebe, wenn es sein muss, alles für ihn auf. Denkt ihr, das ist das Evangelium? Schnitt. Das Evangelium ist doch viel mehr, Jesus hat dich gefunden und er hat alles aufgegeben für dich. Es geht doch nicht darum, was du für Jesus aufgegeben hast, sondern was Jesus für dich aufgegeben hat. du bist doch nicht der, der über das Feld läuft. Es ist doch Jesus. Mit der Technik klappt das heute. Also, das bist nicht du, der durch das Feld läuft, sondern es ist Jesus. Er geht durch die Universen und er geht durch die Galaxien und er geht an der Milchstraße vorbei und kommt über einen Acker und was ist da? Da ist was. Er schaut es sich etwas näher an, er kniet sich in den Dreck, er beginnt mit bloßen Händen zu graben und dabei ist es ihm ganz egal, wie schmutzig er sich macht. Und er hat etwas gefunden. Er hat etwas gefunden. Einen Schatz. Und der Schatz, das bist du. Vater, ich war drüben hinter der Milchstraße und ich habe da einen Schatz gefunden. Einen ganz besonderen Schatz. Der lässt mich gar nicht mehr los. Ich muss ständig an ihn denken. Ich will den ganzen Acker kaufen, wo dieser Schatz ist. Was wird dieser Acker mich kosten? Und der Vater sagt, Jesus, dieser Acker kostet dich alles. Alles? Doch die Gleichnisse gehen weiter. Da geht jemand auf den Markt und es wird viel angeboten dort. Allerlei Krempel, aber da ist auch ein Stand. Da ist ein Stand mit Perlen. Die sehen schön aus. Und plötzlich erregt eine besondere Perle die Aufmerksamkeit von Jesus und er sagt, kann ich die mal sehen? Die da? Diese Perle ist gebrochen, Jesus. Ich möchte sie trotzdem sehen, darf ich? Ich möchte diese Perle kaufen. Was kostet sie? Jesus, diese Perle kostet dich alles. Ich nehme sie. Im Evangelium geht es nicht darum, was du aufgibst, egal was es ist. Wer hat uns bloß erzählt, dass es im Evangelium darum ginge, was wir hergeben? Kern, Herz und Seele des Evangeliums ist, was Gott hergegeben hat. Und was hat er dafür bekommen? Dich und den ganzen Acker um dich herum. Und du fühlst dich womöglich unbedeutend und wertlos? Ich sag dir was. Der Wert von allem wird bestimmt durch den einen, der den Preis dafür bezahlt, der bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen. Für Gott bist du wertvoll. Er will dich. Er hat den Preis für dich bezahlt. Einen hohen Preis. Ein hoher Preis? Er hat alles dafür gegeben. Sich, ganz und gar. Und er weiß, dass du immer wieder in Sünde fällst. Dass du immer wieder vom Weg abkommst. Dass du immer wieder zweifelst. Und dennoch, er sah diese Perle in ihrer gebrochenen Schönheit und er sah, für was sie geschaffen war und wie sie wieder werden könnte. Und er sagte, ich nehme sie, ich zahle den Preis. Was ist das für eine Liebe? Und diese Liebe, die gilt dir. Gott bietet dir an, dich so zu behandeln, als ob du das Leben Jesu gelebt hättest. Und Jesus lässt sich, damit das möglich ist, so behandeln, als wenn er dein Leben gelebt hätte. Da dreht sich wieder kolossal etwas um. Subjekt und Objekt geraten völlig durcheinander. Nochmal, Gott bietet dir an, dich so zu behandeln, als ob du das Leben Jesu gelebt hättest. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Bitte ergreife sie. Amen.